Es ist 12 Uhr. Einfach besser informiert. NDR 1 Radio MV. Die Mittagsschau. Kompakt, kompetent, auf den Punkt. Das Top-Thema.
Und da schauen wir nach dem Großbrand nach Ueckermünde. Sandra Luna, da ist jetzt echt die Frage, ist der Kulturspeicher überhaupt noch zu retten?
Ja, das fragen sich zurzeit viele Menschen, nicht nur in der Region. Es waren ja sogar zwei Brände hintereinander am Wochenende. Und jetzt ist das schöne Gebäude offenbar einsturzgefährdet. Heike Becker in unserem Hafen-Müritz-Studio. Mal so vorab, wem gehört denn das Haus eigentlich?
Na, einem 40 Mitglieder zählenden Verein. Die Vereinsmitglieder haben sich 1999 dazu durchgerungen, das denkmalgeschützte Haus in eigener Regie aufzubauen. Bis 2007 hat es gedauert. Immer wieder gab es Probleme, natürlich mit der Finanzierung. Aber sie haben es geschafft und konnten 2007 eröffnen. Für die Ueckermünder ist das jetzt ein schwerer Schlag. Immerhin war es die Kulturstätte schlechthin. Hier sind Musiker und Bands aufgetreten, wie beispielsweise Melanie Decker, die schon mit Bryan Adams auf der Bühne stand. Und es gab auch internationale Künstler wie die Band Minor Gold aus Australien. Lesungen und Kinoabende gehörten ebenfalls zum Angebot des Speichers. Außerdem gab es einen Laden mit regionalen Produkten und eine Töpferwerkstatt, die auch Kurse zum Kreativwerden angeboten hat.
Wäre natürlich ein Riesenverlust für die kleine Stadt. Sag mal, gibt es denn irgendwie schon Ideen oder vielleicht sogar Pläne, dass man das Haus dann doch wieder aufbaut?
Die Stadt will unbedingt, dass das Gebäude wieder aufgebaut wird. Erst einmal steht die Frage, ob die Versicherung zahlt. Und dann wolle man sehen, inwiefern die Stadt unterstützen kann, sagte mir Bürgermeister Kleve. Es gibt außerdem eine große Welle der Betroffenheit. Und wie uns Vereinsmitglieder sagten, haben sich auch schon viele Menschen gemeldet, die helfen wollen. Heute soll dann auch eine Spendenaktion an den Start gehen. Wie viel das Ganze kostet, ist natürlich jetzt noch nicht klar.
Die Brandursache, gibt es da schon was Neues?
Nein, das weiß man nicht. Ich habe mit dem Bürgermeister ja gesprochen und der sagte mir, es wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Aber es werde heute noch weitere Untersuchungen geben. Mit dem endgültigen Ergebnis wird im Laufe des Tages gerechnet. Und in dieser Woche will man sich dann auch mit dem Verein zusammensetzen und beratschlagen, wie es weitergehen kann.
Da halten wir Sie natürlich auf dem Laufenden. Vielen Dank, das war Heike Becker aus dem Hafen-Müritz-Studio. Der Wal, ja, der ist jetzt weg. In Dänemark auf der Insel Anholt, da sind die Überreste der toten Walkuh vom Strand geräumt. Ein Abschlussergebnis der Obduktion, das liegt noch nicht vor. Fest steht aber immerhin, Reste von Fischernetzen hatte sie nicht im Magen. Jedenfalls hat man keine gefunden. Umweltminister Backhaus, der hatte ja am vergangenen Freitag noch einmal eine so wörtlich vollständige Aufklärung der Vorgänge um den Wal gefordert. Tja, allerdings, Stefan Ludmann aus unserer aktuellen Redaktion, es ist gar nicht mal ausgeschlossen, dass Backhaus selbst bald im Fokus dieser Aufklärung stehen könnte.
Ja, weil der Minister diese umstrittene Bergaktion für das Tier, das ja wochenlang gestrandet vor Pöhl lag, abgesegnet hat. Backhaus selbst sagt ja immer wieder, er habe den Abtransport durch die private Initiative vermögender Geldgeber geduldet. Die Opposition allerdings sieht ihn trotzdem in der Verantwortung und sie stützt sich da auf neueste Antworten des Ministeriums auf eigene Anfragen.
Was sind bei diesen Anfragen, was sind da so die zentralen Aussagen?
Ja, das Ministerium sagt, es sei grundsätzlich in Ordnung, wenn kranke und hilflose Tiere aufgenommen würden, wie im Fall des Wals. Ziel müsse das Gesundpflegen sein. Wer das mache, müsse es bei streng geschützten Arten den Behörden allerdings melden, was bei dieser Walrettungsaktion ja auch geschehen ist. Die CDU-Opposition, die bezweifelt jetzt aber, dass der Tierschutz tatsächlich eingehalten wurde. Von Gesundpflegen könne beim Wal nicht die Rede sein, heißt es. Das Tier sei einfach in die Nordsee gebracht worden, wo es dann offensichtlich gestorben sei.
Und das Ministerium, was sagt das jetzt zu diesem ja doch sehr konkreten Vorwurf?
Ja, die Antwort ist, sage ich mal, doch schon etwas merkwürdig, denn das Ministerium, das erwähnt erneut ein wissenschaftliches Gutachten, unter anderem des Deutschen Meeresmuseums. Das kam ja zu dem Schluss, dass eine Lebendbergung keinen Sinn mehr ergebe. Backhaus hatte sich ja auch zunächst dahinter gestellt, hinter dieses Gutachten und zu Ostern entschieden, den geschwächten Wal vor Pöhl sterben zu lassen, dann seinen plötzlichen Sinneswandel und die Duldung der umstrittenen Bergeaktion einige Tage später begründet er jetzt in der Antwort so: Die Initiative habe ein prüffähiges Konzept vorgelegt. Die Aktion hätte nur untersagt werden dürfen, wenn dem Wal damit zusätzliche Leiden zugefügt worden wären, die dann in keinem Verhältnis zu einer Überlebenschance gestanden hätte. Warum Backhaus da plötzlich doch von einer Überlebenschance ausging, das kann die CDU-Fraktion nicht nachvollziehen. Sie teilte süffisant mit: Der sonst so wissenschaftsbasierend arbeitende Minister hatte hier wohl einen Aussetzer.
Wenn ich dich mal zitieren darf, also dieser Sinneswandel, da gab es natürlich vielfach auch den Vorwurf, Backhaus habe den gestrandeten Wal als so eine Art PR-Show in eigener Sache genutzt. Was ist damit?
Ja, Backhaus hat ja selbst gesagt, er sei 11 Mal beim Wal gewesen. Er habe mit dem Tier kommuniziert. Inzwischen ist klar, Backhaus hat dafür laut einer Antwort auf eine AfD-Anfrage mindestens 9 andere Termine abgesagt. Unter anderem ein Gespräch mit dem Regionalchef der Arbeitsagentur. Es gibt jetzt auch eine erste Angabe zu den Kosten der Maßnahmen rund um den Wal. Danach hat das Land bisher rund 50.000 Euro gezahlt.
Stefan Ludmann war das zur Aufarbeitung der umstrittenen Wahlrettungsaktion und der Rolle des Umweltministers dabei. Und jetzt weitere Meldungen in Kürze. Nach einem großflächigen Stromausfall in Reutlingen gibt es nach Angaben des Netzbetreibers Anzeichen für eine Brandstiftung in einem Umspannwerk. Insgesamt seien 3 Brandstellen gefunden worden. Außerdem sei der Zaun an einer Stelle kaputt. Zeitweise waren in Reutlingen 20.000 Haushalte ohne Strom. Nach der schweren Gasexplosion eines Hauses in Görlitz hat die Polizei 2 Tatverdächtige ermittelt. Die beiden stehen im Verdacht, auf der Suche nach Schrott und Altmetall Leitungen im Keller des Hauses manipuliert zu haben. Bei der Explosion waren 3 Menschen getötet worden. Durch Stein- und Flaschenwürfe ist ein 23-Jähriger am Wochenende in Neubrandenburg lebensgefährlich verletzt worden. Was genau passiert ist, ermittelt die Polizei noch. Offenbar waren 2 Gruppen von jungen Leuten vor einem Einkaufszentrum in Streit geraten. Ob der 23-Jährige dabei gezielt angegriffen wurde oder zufällig getroffen wurde, das ist laut Polizei noch offen. 12:07 Uhr. Sie hören die Mittagsschau kompakt auf NDR1 Radio MV. Ja, da ist ein ziemlich großer Konzern draus geworden aus dem deutschen Milchkontor, kurz DMK, und der dänischen Arla. Beide haben sich zusammengeschlossen, auch Fusion genannt, und jetzt sind sie Europas größte Molkerei. Zum Schluss hat ja auch noch die EU-Kommission den Weg dafür freigemacht. Ja, was heißt das jetzt für Landwirte hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern? Immerhin betreibt DMK Molkereien in Altentreptow und in Waren, Arla bekanntermaßen in Upal in der Nähe von Wismar. Elise Bayer berichtet aus der Redaktion Landwirtschaft, Umwelt und Natur.
600 Kühe, schwarz-weiß gefleckt, fressen nebeneinander im Stall der Lindenberger Agrargenossenschaft, nordöstlich von Staffenhagen. In einem abgetrennten Bereich steht Kuh Nummer 1652 am Melkroboter. Geschäftsführer Matthias Franke liefert seine Milch schon lange an das deutsche Milchkontor. Im Mai bekam Matthias Franke rund 38 Cent pro Kilogramm Milch. Kaum genug, um alle Kosten zu decken.
Ja, unsere große Hoffnung in der Fusion liegt darin, dass wir einen stabileren Milchpreis langfristig haben. Die DMK ist ja doch relativ klein im Verhältnis ist der Arla, weil Arla ja auch Europa ziemlich die größte Molkerei ist. Und dadurch haben wir die Hoffnung, dass wir da eine relativ stabile Preise haben und auch einen etwas höheren Preis.
Rund 70 Kilometer nordöstlich in Chemnitz am Greifswalder Bodden hält Klaus-Dieter Augustin Milchkühe. Er liefert schon lange nicht mehr an das DMK. Mit einer Erzeugergemeinschaft aus 23 Betrieben verkauft er eine große Milchmenge an verschiedene Molkereien. Klaus-Dieter Augustin ist auch Vorstandsvorsitzender des Milchkontroll- und Rinderzuchtverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Er sieht die Fusion kritisch. Neben Arla gäbe es jetzt nur noch 2 andere Molkereien im Land.
Gerade die Betriebe, die ganz im Osten von Mecklenburg-Vorpommern ansässig sind, haben dann kaum noch eine Wahl. Wenn das so weitergeht, dann laufen wir Gefahr, dass hier irgendwann Betriebe gar nicht mehr ihre Milch loswerden. Vor allen Dingen dann, wenn sie relativ kleine Milchmengen täglich im Angebot haben.
Arla vereint künftig rund 11.700 Genossenschaftsmitglieder aus ganz Europa. Bei DMK konnte Landwirt Matthias Franke aus Lindenberg als einer von 200 Vertretern aus Mecklenburg-Vorpommern vieles mitentscheiden. Unter Arla bleiben nur noch 20 Vertreter aus MV. Einfluss zu nehmen auf künftige Entscheidungen werde nach der Fusion schwieriger. Trotzdem sieht Matthias Franke die Zukunft positiv.
Wir sind von Grunde auf immer Optimist.
Was die Fusion den Landwirten in Mecklenburg-Vorpommern bringen wird, bleibt abzuwarten. Vorerst zahlt Arla den DMK-Landwirten 2 Cent pro Kilogramm Milch zusätzlich zum Grundpreis.
Elise Bayer war das aus der Redaktion Landwirtschaft, Umwelt und Natur über die Folgen der Fusion des deutschen Milchkontors mit Arla.
Dankeschön.